Wir machen heute in der Predigt weiter mit dem Hebräerbrief. Wir sind ja im 12. Kapitel. Im 12. Kapitel geht es darum, wie wir Gläubigen auf dem Weg zu Gott bleiben können, um dann am Ende unseres Lebens auch am Ziel tatsächlich anzukommen. Das heißt, in der Ewigkeit dann auch ganz bei Gott sein werden. Dieser Weg zu Gott, der ist nämlich leider sehr umkämpft. Das gilt für die, die schon auf diesem Weg zu Gott sind. Da versucht der Feind, sie davon abzubringen. Und für die, die noch nicht auf diesem Weg sind, da versucht der Feind, sie davon abzuhalten, dass sie auf diesen Weg finden zu Gott. Ich lese uns jetzt Hebräer 12, ab Vers 12 bis Vers 16. Deshalb stärkt die erschlafften Hände und die geschwächten Knie und schafft ebene Wege für eure Füße, damit das Erlahmte sich nicht noch verrenkt, sondern vielmehr gesundet. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Dabei gebt Acht, dass es niemanden an der Gnade Gottes mangelt, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und zur Plage wird und viele durch sie verunreinigt werden. Dass keiner fleischlichen Begierden folgt oder weltlich orientiert ist wie Esau, der für ein einziges Essen sein Erstgeburtsrecht hergab. Soweit der Bibeltext für heute. In Vers 12 und 13, da ist ein Bild vor Augen, wird uns ein Bild vor Augen gemalt von einem Sportler, der müde ist, der kaputt ist, der schlapp ist. Also erschlaffte Hände, geschwächte Knie. Ich stelle mir das so vor, der wankt, schwankt, schleppt sich so dahin. Im Grunde wird da aufgegriffen, was Anfang des 12. Kapitels schon als Bild entworfen wird, von einem Wettlauf, als Bild dafür steht, was unser Leben mit Gott ist, dass wir eben ans Ziel kommen sollen. Und was hier auch deutlich wird, wenn man halt eben auf unebenem Weg als Sportler unterwegs ist, ist die Gefahr viel größer, dass man dann noch sich was verrenkt, stolpert und sich wehtut. Und wenn ich mir das Bild so vor Augen male, dann würde ich sagen, in so einer Situation zu dem Sportler, mach mal Pause, ruh dich aus, wenn du sowieso schon schlapp bist und dann noch weiterlaufen und irgendwie, dann verknackst dir noch den Fuß, ja. Regenerier mal, komm mal wieder zu Kräften. Also das wäre so meine Reaktion, wenn ich da jemanden so vor Augen habe. Das heißt, mein Impuls würde heißen, steig mal aus dem Wettlauf aus, mach mal vorübergehend Pause, mach dann schon weiter, aber pass erst mal jetzt auf dich auf. Im Bibeltext geht es aber anders weiter. Das finde ich das Interessante, das ist mir erst so in der Vorbereitung wirklich klar geworden. Das, was schwächelt, soll weiterlaufen und während des Weiterlaufens gesunden. Hä? Wie geht das? Ich bin da erstmal drüber gestolpert, habe aber dann gedacht, eigentlich ein geniales Bild fürs Leben. Wir können aus dem Leben nicht aussteigen, auch wenn so alles zu viel wird. Sondern wir müssen irgendwie es schaffen, in diesem Leben zu gesunden. Wenn wir uns nicht mit aus dem Leben selber rausnehmen wollen. Wobei das kein guter Weg ist. Das finde ich so spannend an diesem Text, dass Gott uns damit was sagt, nämlich wir können und wir sollen im Lauf dieses Lebens, wie schwer es auch ist, das soll uns nicht kaputt machen, sondern wir sollen gesunden. Das ist das, was Gott will. Was sagt jetzt der Text darüber, wie diese Gesundung geschehen soll? Die Anregung ist, schafft euch ebene Wege. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, von dem Bild des Wettlaufs her klar, wenn einer rennt. Also ich war dankbar, dass wir damals in der Schule so schon diese Aschenbahnen hatten, wo man dann eben so da im Kreis rumgerannt ist, wenn man Waldlauf macht und da so quer über, ja, also Stock und Stein geht, ist deutlich schwieriger. Also von dem Bild her ist es klar, das Laufen wird leichter, wenn man auf ebenen Wegen unterwegs ist und das Stolperrisiko nimmt stark ab. Und einer, der schon fertig ist als Läufer, wenn er dann plötzlich auf so einer besseren Bahn da laufen kann, dann kann man sich schon nachvollziehen, dass das nicht mehr so anstrengend ist, dass er sich vielleicht sogar da auch ein bisschen erholt. Jetzt aber die spannende Frage, wie schafft man so einen ebenen Weg in seinem Leben? Wie schafft man sich den? Wie findet man den? Wie sieht es aus, dass man dann eben, während man läuft, wieder Kräfte sammelt und eben nicht stolpert? Und da habe ich dann gestaunt drüber, als ich mich so auf den Text eingelassen habe, wie Gott das alles so entwickelt hat, die ganzen Entdeckungen, die ich da gemacht habe. Es gibt da diese zwei Aspekte. Einmal den Frieden und einmal die Heiligung. Beidem sollen wir nachjagen. Da kam dann für mich schon wieder so ein Ding, wo ich denke, ein Läufer, der sowieso schon fertig ist und jetzt soll er noch etwas anderem nachjagen. Ja? Also jetzt soll er wieder was tun, wieder was machen, wo ich gedacht habe, ich würde dann sagen, ich bin doch schon platt. Und jetzt soll ich auch noch dem Frieden und der Heiligung nachjagen. Oh, das schafft mich völlig. Als ich an diesem Punkt war in der Predigtvorbereitung, hat Gott mich daran erinnert, dass er ja das Paradoxe liebt. Gott überrascht uns gerne. Gott gibt uns gerne mal so Denkanstöße, wo wir es gar nicht erwarten, damit wir einen neuen Blick auf unser Leben und vielleicht auch auf diese Welt und alles, was passiert, gewinnen. Für mich ist da das prominenteste Beispiel eigentlich die Menschwerdung Gottes. Damit hat die Welt nicht gerechnet gehabt. Und die fromme Welt damals, vor 2000 Jahren, die Leute, die wirklich an Gott geglaubt haben, die mit ihm gelebt haben, die waren völlig überfordert zum Teil damit. Aber Gott hat es ja nicht gemacht, um die vor den Kopf zu stoßen, sondern weil er ihnen was Gutes damit geben wollte. Das ist immer so, wenn Gott uns in Paradoxien reinführt. Er möchte uns nicht irritieren, er möchte uns den Blick öffnen für was Neues, was wir bisher noch gar nicht erkennen. Und jetzt meine Frage, kann es sein, dass Gott uns hier in diesem Text sagen will, ihr Lieben, konzentriert euch in eurem Leben auf das Richtige und auf das Wichtige. Wenn ihr euch darauf konzentriert, dann werdet ihr in dem Lauf, in dem ihr steht, in dem Leben, das es zu bewältigen gibt mit all seinen Herausforderungen, dann wird es euch nicht aussaugen und Kraft kosten, euch vielleicht alles, was passiert, zum Stolpern bringen, sondern ihr werdet gestärkt werden, ihr werdet sogar gesunden. Als ich mich dieser Frage so gestellt habe in der Vorbereitung, da hat mir das Ganze plötzlich eingeleuchtet. Beispiel jetzt mit dem Frieden. Frieden, dem Frieden nachjagen mit allen. Das heißt doch, mit unseren Mitmenschen mehr im Einklang leben. Und da habe ich gedacht, ja klar, wenn ich mit meinen Mitmenschen mehr im Einklang leben kann, dann wird mein Leben leichter, dann kostet es nicht mehr so viel Kraft. Ich möchte es jetzt an dem Beispiel Vergebung näher ausführen. Wenn ich jemand anders seine Schuld, das, was er mir angetan hat, nicht mehr nachtragen brauche, wenn ich es ihm vergeben kann, dann entsteht bei mir eine Freiheit, dann werde ich eine Last los, die mich, während ich unterwegs bin, belastet, runterdrückt, anstrengt. Ich muss dann nicht mehr ständig damit beschäftigt sein, was hat der andere mir angetan, und unsere Seele macht es ja dann, die kann das ja ganz hervorragend, da richtig viel Zeit und Energie und Kraft reinstecken, wie schlimm der andere ist mit dem, was er mir angetan hat. Aber so wie Gott es möchte, ist es nicht. Er möchte nicht, dass wir in dieser Spirale drin hängen, weil der andere uns verletzt hat und dass wir dann nur noch um unseren Schmerz und unsere Verletzung kreisen, sondern Gott möchte uns da rausholen, Gott möchte was heilen. Ihr kennt vielleicht auch Menschen, die schnell vergeben können. Meiner Wahrnehmung nach leben die viel leichter. Deren Leben ist nicht so angestrengt. Denen passiert was Blödes. Okay, ich vergeb's ihm. Das ist das, was Gott auch denen schenken möchte, die im Moment noch nicht so leicht vergeben können. Dass auch bei ihnen die Last leichter werden kann, dass sie gesunden können. Anderes Beispiel für Frieden, für den Frieden nachjagen mit allen. Thema Neid, Konkurrenz, auf andere schauen. Wenn man damit zu tun hat, dann ist ganz viel Unfrieden im eigenen Herzen. Man ist ständig am Gucken, wie sind die anderen, was machen die, was leisten die, was können die, was stellen die dar, wie geht's denen. Man ist dabei ständig, sich zu vergleichen mit anderen und zu bewerten, den anderen, sich selber. Und der andere macht dann was besser oder hat was Besseres, dann fühlt man sich minderwertig. Wenn man dann sich nicht minderwertig fühlen will, dann steckt man viel Zeit und Energie rein, um mitzuhalten, irgendwie den anderen vielleicht einzuholen oder noch besser zu überholen, zu übertrumpfen. Und wenn man es dann geschafft hat, dann gibt es ein kurzes Aufatmen, man fühlt sich aufgewertet, vielleicht sogar triumphiert. Man triumphiert dann über den anderen. Ich bin besser als er, ich bin schneller als er, ich bin schöner als er, ich bin erfolgreicher als er. Und dann kippt die Sache in Überheblichkeit. Und meistens hält es dann sowieso nicht so lange an, dieser High-Zustand, der Über-High-Zustand. Weil irgendwann kann es der andere doch wieder besser oder man sieht einen, der doch wieder mehr hat oder ja, und die ganze Sache dreht sich weiter. Menschen, die nicht auf andere schauen müssen, die leben so viel leichter. Und wenn ich mir so vorstelle, in einem Team, wo Menschen miteinander arbeiten müssen, wenn da Neid, Konkurrenz, auf andere schauen eine Rolle spielt, dann kann man sich ja gar nicht richtig auf die Sache konzentrieren, kann da nicht die Energie reinfließen, die Zeit dafür genutzt werden, sondern da laufen noch parallel Dinge ab. Und wenn man sich auf das Thema, auf die Sache konzentrieren kann, weil man innerlich Frieden hat, es einem innerlich gut geht, mit sich selber und mit dieser Welt, ich finde es eine enorme Entlastung. Und auch das ist das, was Gott denen schenken will, die im Moment noch nicht so viel Frieden in sich selbst finden. Ja, und dann der andere Aspekt, der mit der Heiligung, wo uns der Text ja auch sagt, dem sollen wir nachjagen, damit es uns besser geht. Heiligung heißt für mich, dass ich mit meinem Wesen mehr dem Wesen Gottes ähnlich werde. Dass Gott in mir eine Veränderung in Gang bringen darf, die mich mehr mit Gott in Einklang bringt. Dass das, was Gott wichtig ist, auch immer mehr mir wichtig wird. Wir haben ja am nächsten Dienstag, haben wir vorhin in Gemeindeinformationen gehört, den Gedenktag an die Deportation der letzten Juden hier aus Hemsbach ins KZ. In dem Zusammenhang ist mir dieser Satz in Erinnerung gekommen: Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Vielleicht habt ihr den schon mal gehört. Ein so schlimmer Satz, der zeigt für mich ganz erschreckend diese menschliche Hybris, die Anmaßung, die, zu der wir Menschen fähig sind, diese Selbstüberschätzung: am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das hat man für sich in Anspruch genommen, aber ist Gesundung eingetreten in dieser Welt? Durch die, die das gesagt haben? Ist da wirklich was heil geworden? Da ist ganz viel Grausamkeit passiert, millionenfaches Elend geschaffen worden, also auf Uns Menschen trifft so ein Satz definitiv nicht zu. Das ist wieder die typisch satanische Verdrehung göttlicher Wahrheiten. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das waren Triumphe des Bösen, die da in unserem Land passiert sind durch unsere Vorfahren. Auf Gott trifft dieser Satz zu. An Gottes Wesen soll die Welt genesen. Das ist das, was wir in der Bibel finden. Das ist die Message von vorne bis hinten. An Gottes Wesen soll die Welt genesen. Gott macht sich diese Welt nämlich nicht, wie sie ihm gefällt. Ja? Und wenn es nämlich nicht anders geht, dann macht das mit Gewalt und haut rein. So machen wir das nämlich, wenn die Welt an unserem Wesen genesen soll. Dann schalten wir die Leute gleich, dann erziehen wir sie so, dass wir sie verbiegen, dass sie sich nicht frei entfalten können. Das ist das, was die Machthaber dieser Welt uns vor Augen führen. Man muss nur in die Nachrichten gucken, was da so einem geboten wird. Da sieht man es im Großen. Und wenn man ehrlich ist und genau hinguckt, sieht man es auch im Kleinen, in Beziehungen, wie wir miteinander umgehen, in der Ehe, Kindererziehung und so weiter. An Gottes Wesen soll die Welt genesen. Und Gottes Wesen heißt, er schlägt nicht zurück, wenn wir ihn schlagen. Sondern Gott, er hat uns die Treue gehalten bis in den Tod. Das ist das, was Gott seiner Menschheit vor 2000 Jahren vor Augen geführt hat, durch seinen Sohn Jesus Christus. Dass Gott die Sünde nicht triumphal beseitigt und uns dabei in den Staub tritt, so ist Gott nicht, so ist sein Wesen nicht. Sondern Gott liebt uns bis in den Tod hinein und darüber hinaus. Wir feiern heute das Abendmahl und da geht es genau darum, um diesen Gott und sein Wesen, wie er ist. Ich hoffe, dass wir uns das nachher bewusst machen können, wenn wir dann das Abendmahl in Empfang nehmen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der sein eigenes Blut hat fließen lassen, damit unseres nicht fließen muss. Und wenn wir Probleme mit Gott haben, wenn unser Herz voller Wut und Ärger und Unverständnis ist, weil wir Gott einfach nicht begreifen, wieso er manche Dinge zulässt, wieso uns was Bestimmtes widerfahren ist, warum alles im Leben so schwierig ist, warum dieser Lauf, in den Gott uns gestellt hat, so ist, dass wir halt eben ja, schlappe Arme kriegen, schlappe Beine kriegen, dass wir vielleicht stolpern und so weiter. Wenn unser Ärger, unser Unverständnis sich gegen Gott selbst richtet, dann sagt Gott uns in Jesus, ich halte das aus. Ich liebe dich. Gott streckt uns seine Hand entgegen. Das ist die durchbohrte Hand von Jesus. Die streckt Gott uns entgegen. Gott triumphiert nicht über den Sünder, sondern Gott will den Sünder retten. Er will den Sünder an sein Herz ziehen. Damit wir Gnade empfangen. Das ist das, was Gott möchte. Dass seine Gnade uns verändert. Wer Gnade empfangen hat, kann auch Gnade weitergeben. Wer keine Gnade in sich trägt, der wird Ungnade an andere weitergeben. Ich werde nächsten Sonntag auf diesen Vers 15, den ich für sehr zentral und wichtig halte, näher eingehen. Für heute ist mir wichtig, ich glaube, unser Problem ist wirklich diese verdrehte Wahrnehmung. Also das Ergebnis vom Sündenfall mit dieser kolossal schwierigen Weichenstellung für die gesamte Menschheit, nämlich weg von Gott, weg von dem Guten, was Gott für uns hat. Und seitdem hat der Fürst dieser Welt, hat der Teufel, der Satan uns verblendet und uns im Grunde ungesund justiert. Und das wird sehr schön deutlich an dem Beispiel in Vers 16. Wir haben vorhin den Text gehört aus dem Alten Testament, wo es beschrieben ist, was dieser Esau da gemacht hat. Er hat das Erstgeburtsrecht gehabt. Da hat er nichts für getan. Er ist einfach von den beiden Zwillingen der Erste gewesen. Der lag halt günstiger und der war halt der Erste, der rausgeschlupft ist. Und er hatte einen Riesenschatz dadurch. In der Erbfolge war er nämlich privilegiert gegenüber seinem Bruder und auch mit dem Segen, der durch seinen Vater ihm zuteil werden sollte, war er richtig wertvoll beschenkt. Aber dieses Wertvolle hat er nicht wertgeschätzt. Kommt von der Jagd nach Hause, hat Kohldampf, kann noch nicht das Essen, was er erjagt hat, das müsste er jetzt ja noch sich selber zubereiten. Sein Brüderchen ist zu Hause, hat gekocht, ha, Essen lecker. Gier, Hunger. Ja, ist völlig verständlich, dass er da von dem Essen was haben will. Dummerweise sagt sein Bruder, du kriegst es nicht. Ist eigentlich blöd, ja? Als Bruder könnte man ja auch seinem anderen Bruder was zu essen geben, macht er aber nicht, okay. Und sagt, ja du, wie wär's, kriege ich dafür das Erstgeburtsrecht? Und ich weiß nicht, ob ihr noch ein Ohr habt, was wir vorhin im Text gehört haben. Ach, ich werde ja sowieso irgendwann sterben oder ich werde jetzt vor Hunger sterben oder irgendwie sowas, ja. Das ist ihm nicht wichtig, sein Erstgeburtsrecht. In dieser Situation ist er verblendet, er erkennt den Wert dessen nicht, was ihm geschenkt ist. Und sagt dann, ja komm hier und schlingt es da rein. Und ja, das Erstgeburtsrecht, das ist seine ganze Zukunft. Er wäre der Chef gewesen, er wäre der Haupterbe gewesen. Leichtfertig, ja, fallen lassen. Für ein einziges Mittagessen. Also er hätte ja noch besser dealen können mit seinem Bruder. So, du kochst jetzt den Rest deines Lebens für mich, ja. Und dann kriegst du das Erstgeburtsrecht. Das wäre vielleicht so ungefähr der Gegenwert gewesen, ja. Dann hätte er mich versorgt, wäre versorgt gewesen wenigstens, ja. Ich finde, krasser kann uns Gott eigentlich unsere Fehljustierung, die wir seit dem Sündenfall erlitten haben, gar nicht vor Augen führen. Im Griechischen steht das Wort rumhuren. Ich habe das jetzt übersetzt mit keiner fleischlichen Begierde folgen. Beim Rumhuren, ja, wenn wir Menschen das machen, was bedeutet es? Es bedeutet, oberflächlichen Spaß haben. Mit der Frau ist es nicht so schön, also gehe ich dann zur Hure. So. Oder umgekehrt, die Frau findet es mit dem Mann nicht so schön und möchte sich dann noch woanders Spaß holen. Das ist ohne Tiefe, das ist ohne diese Bereitschaft, sich binden zu wollen, das ist ohne eine ganzheitliche Zweisamkeit, das ist ohne ein partnerschaftliches Geben und Nehmen. Also zu einer Hure gehen, es bleibt extrem weit zurück von dem, was Gott sich eigentlich bei Sexualität gedacht hat. Und ja, man sieht dann ja auch nicht, was es vielleicht mit dem Partner macht, wenn man zur Hure geht. Wie das den zurücksetzt, wenn der das vielleicht mal mitkriegt. Ich habe es bewusst nicht übersetzt mit rumhuren, weil das versteht man dann nicht so direkt, wenn man den Text liest. Aber das steht dahinter. Es geht in der Tiefe aber drum, woran sind wir ausgerichtet? Sind wir ausgerichtet an dem, was in dieser Welt Spaß macht und was in dieser Welt uns wertvoll erscheint, ob das jetzt das Essen ist, ja, der kommt hungrig von der Jagd nach Hause und will sich das reinföhnen, oder ob es eben der Gang zur Hure ist oder der Gang ins Internet, man kann ja auch schon in Vorstufen rumhuren, ja. Das ist weltlich orientiert. Das ist gottlos, weil Gott was viel Wertvolleres für uns hat. Und weil er nicht möchte, dass unser Herz gefangen genommen wird durch Dinge dieser Welt, die sowieso vergehen werden. Das Problem bei uns Menschen ist seit dem Sündenfall, dass wir das wirklich Wertvolle nicht mehr sehen können. Wir haben es verloren. Und wir brauchen, dass Gott uns dafür die Augen öffnet, was wirklich wertvoll ist, und dass wir anfangen, uns danach auszustrecken und unseren Teil dazu beizutragen, dass dieses Wertvolle, was uns von Gott geschenkt ist, auch tatsächlich bei uns ankommt. Wir haben vorhin als Textlesung vor der Predigt auch noch gehört, die Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, die gehen genau in diese Richtung. Da hat ein Mann einen Acker gepachtet und anscheinend beim Arbeiten irgendwie stolpert er über einen Schatz, der da verbuddelt ist. Und der ist so wertvoll, dieser Schatz, dass der Mann sagt, okay, ich verbuddel den wieder und nehme mein ganzes Geld, um diesen Acker zu kaufen, dann gehört der Schatz nämlich mir. Oder das andere Gleichnis, was Jesus da erzählt hat. Dieser Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen ist und dann findet er die Perle, wo er merkt, das ist es. Und auch dann bringt er allen Einsatz, um genau diese Perle zu bekommen. Das ist so das Kontrastprogramm zwischen Esau, der einfach sagt, praktisch, was ich da habe, ist mir nichts wert. Ich futter lieber ein Mittagessen und Erstgeburtsrecht ist mir egal. Und dieses ganz andere, ich erkenne, was wertvoll ist und ich schätze es wert und ich bin bereit, mich darauf zu fokussieren, mich darauf zu konzentrieren und daran zu gesunden, an dem Wertvollen, auf das ich mich fokussiere und auf das ich mich konzentriere. Dem Frieden nachjagen, der Heiligung nachjagen, immer mehr in Einklang kommen mit uns selber, mit unseren Mitmenschen, vielleicht sogar den schwierigen Mitmenschen, von denen immer weniger aus der Ruhe gebracht werden, immer mehr in Einklang kommen mit Gott, mit seinem Wesen, mit dem, wie er sich das Leben gedacht hat, was das zu erkennen, was wirklich wertvoll ist, aus seiner Gnade leben, seine Gnade immer mehr empfangen, sie wirklich aufsaugen. Die Idee vom Predigttext her ist, es soll uns dann immer leichter gehen. Wir sollen in den ganzen Herausforderungen dieses Lebens dann nicht mehr so sehr ermatten, sondern wir sollen im Vollzug des Lebens, in dem, was alles schwierig ist, soll das Wunder geschehen, dass wir sogar gestärkt werden und dass wir sogar gesunden. Das ist das, was Gott uns schenken möchte, wenn ich diesen Text richtig verstehe. Ich will dir die Frage stellen, willst du dich auf diesen Gott einlassen und seinen Weg mit dir? Willst du dich für diesen Gott öffnen und für seinen Sohn Jesus? Hör mal kurz in dich rein. Wenn du bei dir selber merkst, du möchtest mehr in diesen Einklang kommen mit Gott und dem, wie er die Welt geschaffen hat und was wichtig ist für ihn. Wir haben jetzt ein Lied nach der Predigt. Du kannst es zu deinem Lied machen, du kannst es zu einem Gebet machen. Wir feiern nachher das Abendmahl. Du kannst dieses Abendmahl als Zeichen nutzen, für dir selber zu sagen, und ich will mich auf diesen Gott einlassen. Du kannst nach dem Gottesdienst Gebet in Anspruch nehmen. Wir haben immer hier vorne zwei Leute nach dem Gottesdienst, die bereit sind, ja, dass man sie ansprechen kann. Du kannst mit einer Person deines Vertrauens nach dem Gottesdienst reden. Du kannst dich bei mir melden, dass du auch vielleicht mit teilnehmen möchtest bei den Gesprächen über die Taufe, um einfach mehr zu verstehen, worum geht es eigentlich dabei. Es spielt nicht die entscheidende Rolle, was du machst, wenn du jetzt gemerkt hast, ja, in dir ist dieser Impuls, du möchtest dich auf diesen Gott einlassen. Aber mach mindestens einen Schritt in die erkannte Richtung. Mindestens diesen einen Schritt. Natürlich gern noch besser ist noch mehr Schritte. Mach's konkret, mach's fest. Ein letztes möchte ich noch zu dem Bibeltext sagen. Ich finde, das macht er auch wunderbar klar. Dieses dem Frieden nachjagen und der Heiligung, das funktioniert alleine nicht. Wir brauchen dazu einander. Und genau deswegen hat Gott auch seine Familie ins Leben gerufen von denen, die mit ihm leben. Wir brauchen einander. Wir schaffen es nicht wirklich, alleine auf dem Weg zu bleiben, der zu Gott führt. Auf dem Weg, wo wir Frieden und Heiligung, ja, dem nachstreben können. Und das Gute ist, wir haben einander. Also, als ich gestern beim Impulstag mit dabei war, ist mir das so wunderbar vor Augen gestanden. Mit den Leuten, mit denen wir da unten gesprochen haben. Wir haben einander. Da ist ein enormes Potenzial, was Gott in uns als Gemeinde reingelegt hat. Und da möchte ich dir jetzt nochmal eine Frage stellen. Und hör da nochmal in dich rein. Willst du Teil dessen werden? Willst du Teil dessen sein, was Gott hier vor Ort, hier in der Gemeinde wirkt? Willst du für andere Helfer zur Gnade sein? Helfer zur Gnade werden, damit die gestärkt werden können, damit bei denen was gesunden kann. Willst du Teil dessen sein und werden, was Gott hier vor Ort in unserer Gemeinde schafft? Für mich wird es immer klarer in meinem Dienst als Pastor, was Gott mir so zeigt, wo ich immer mehr verstehe. Gott hat noch richtig viel vor mit dieser Welt. Ich begreife das immer mehr. Das ist nicht nur eine Theorie, sondern ich fange es an, immer mehr zu erkennen. Aber Gott fängt im ganz Kleinen an. Er fängt bei mir an, er fängt bei dir an, er fängt bei uns an. Und er fängt damit an, dass er uns sein Herz zeigt. Und das tut er über seinen gekreuzigten und auferstandenen Sohn Jesus. Und dem wollen wir jetzt begegnen im Abendmahl. Amen.